Markus 10, die Verse 35 bis 45. Ich lese sie gerade mal vor. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet auch ihr empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich möchte noch mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich jetzt einfach um offene Herzen, dass du unsere Herzen bewegst, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist hier in unserer Mitte bist. Amen. Ich glaube, ihr alle kennt so eine ganz bestimmte Frage, nämlich die Frage, die manchmal die Großeltern fragen, die manchmal die Papas ihre Kinder fragen, nämlich, wenn die Kinder gefragt werden: Was möchtest du mal werden? Welchen Beruf willst du ergreifen? Was willst du studieren? Was wäre dein Traumberuf, wenn du werden könntest, was du wolltest? Die Frage ist, ja, ich glaube schon Jahrhunderte alt. Und ja, was ist dein Traumberuf? Nur die Antworten, die ändern sich ständig. Früher konnte man hören: Lokomotivführer oder Eiskunstläuferin, Feuerwehrmann oder Mutti, Baggerfahrer, Fußballprofi, da war so alles Mögliche mit dabei. Heute kann man hören: Tierärztin in Australien, Prinzessin, Pilot, Polizist, Astronaut, Sängerin und hin und wieder auch mal Fußballprofi oder vielleicht Handballprofi, was auch immer. Es ist eine tolle Frage. Was ist so dein Traum vom Leben? Was möchtest du sein? Welchen Fußabdruck möchtest du gerne hinterlassen in dieser Welt? Man könnte jetzt auch, sag mal, die etwas fortgeschrittene Generation mit einbeziehen und sagen: Was willst du in deinem dritten Lebensabschnitt machen? Also wenn es so in Richtung Rente geht, ist ja auch nochmal so eine in der Regel doch recht lange Zeitspanne, wo man ja auch nochmal, sag mal, neu durchstarten kann. Ich denke, auch die Leute unter uns, die so in dieser Phase stehen, vielleicht ein paar Jahre bis zur Rente haben, machen sich vielleicht auch Gedanken. Also eben die jungen Männer, die mit Jesus unterwegs waren, die haben auch eine Antwort auf diese Frage. Zwei von ihnen, die geben eine Antwort auf die Frage, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht gefragt wurden. Denn eigentlich ging es ja gerade um was völlig anderes. Jesus und seine bevorstehende Leidenszeit, das war das Thema. Egal, Jakobus und Johannes, die träumen gerade vom guten Leben. Was möchten wir sein? Die Antwort von ihnen ist ganz einfach: Wir wollen groß sein. Groß möchten wir sein. Und was möchtest du werden? Groß will ich sein. Vor allem groß. Nun wissen Sie, oben, also so der Platz, so ganz oben, der ist schon besetzt. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit Jesus werden. Der Chefposten, also das können Sie sich abschminken, das wird nichts. Aber es gibt ja noch so rechts und links von Jesus, da gibt es ja auch noch Plätze. Ich denke an Meisterschaften oder an die Olympiade, da gibt es ja nicht nur die Goldmedaille, sondern es gibt ja auf dem Treppchen noch, wird ja noch Silber und Bronze, wird ja auch noch verteilt, so auf dem Siegerpodest. Also die Goldmedaille, ganz klar, die ist für Jesus bestimmt, aber eben die Plätze nebendran, die sind ja noch zu vergeben. Ganz wichtig für Sie, also ganz wichtig, Sie würden dann trotzdem ja über dem Rest der Truppe stehen. Sie stehen ja mit auf dem Treppchen. Was reizt Sie daran? Nun, derjenige, der oben steht, direkt eben neben dem, den alle verehren, der sonnt sich mit im Glanz. Und ein bisschen von dem Glanz fällt dann auch auf die Leute rechts und links davon ab. Wer oben steht, der wird auf jeden Fall beachtet, der wird geachtet. Wer oben steht, dem wird in der Regel gedient und er wird bedient. Er bekommt das größte Schnitzel, er bekommt wahrscheinlich den ersten Kaffee, dem werden vielleicht noch die Schuhe geputzt und was alles noch so dazugehört. Wer oben steht, der hat das Sagen, der kann bestimmen. Der sagt, mach dies oder mach das. Und es könnte sein, dass es so war, dass sie das lockt, diese Mischung aus Ansehen und Einfluss und der Luxus, der noch so mit dazugehört. Ein gutes Leben da oben, eben nicht irgendwo unten im Maschinenraum, irgendwo in der Küche. Nein, oben sein, im guten Salon. So oder so ähnlich haben Johannes und Jakobus gedacht. Und vielleicht dachte der Johannes auch schon daran, wie sie alle voller Respekt zu ihm aufschauen. Auch die anderen aus dem Jesus-Team. Und vielleicht dachte Jakobus daran, wie ihm Petrus endlich mal den Rucksack schleppen wird. Und wie Andreas sofort aufsteht, wenn Jakobus zum Essen kommt, damit er auch neben Jesus sitzen kann. Das wollen die beiden also von Jesus haben. Und nicht etwa eben nur hier auf der Erde, sondern eben auch im Zentrum der himmlischen Macht. Da wollen sie mit dabei sein und mitbestimmen. Und die anderen Jünger, wir lesen es im Text, die fanden es überhaupt nicht lustig. Die hatten einen Moment lang nicht aufgepasst und schon waren ihnen die beiden zuvorgekommen. Ganz ungewohnt war es auch, dass dass Petrus mal nicht das erste Wort ergriffen hatte. Und jetzt ärgern sie sich über die zwei, weil die beiden so übereifrig vorgeprescht waren. Dabei träumten sie doch alle davon, mal groß zu werden, groß rauszukommen. Und interessant ist, dass Jesus da erstaunlich ruhig bleibt in der Situation. Er hätte ja auch sagen können, sagt mal Leute, geht's noch? Ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Macht er aber nicht. Er versucht ihnen deutlich zu machen, dass sie ja gar keine Ahnung haben, warum sie da bitten. Sie haben keine Ahnung davon, wie der Weg in das himmlische Zentrum der Macht aussieht, was es kostet und wie viel es abverlangt. Aber am Ende kommt er eben auf den Punkt. Und insgesamt habe ich drei Punkte. Der erste ist, er stellt eine Diagnose. Dann zum zweiten sagt er ihnen, wie seine Therapie aussehen wird. Und zum dritten malt er ihnen vor Augen, wie sich ihr Leben dann so ganz allmählich verändern wird. Zum ersten, er stellt eine Diagnose. Es ist ein trauriges Resümee, das wir hören und das Jesus hier auch zieht. Er sagt, wie es in der Welt so zugeht. In der Welt ist es so, die Mächtigen, die lassen es sich gut gehen, die lassen ihre Völker schuften und darben oder schicken sogar Soldaten in den Krieg. Sie kümmern sich letztlich nur um sich selbst. Sie führen ihre Länder mit harter Hand. Wir haben gerade eben bei der Präsentation eine Person gesehen, aber es gibt noch andere Diktatoren. Es gibt auch jemanden in Syrien, der schon seit über 10 Jahren Bomben wirft auf seine eigenen Leute. Es ist eigentlich nichts Neues. Und während sich alle noch eben so recht schaffen über die Zustände in dieser Welt, empören über Regierende, über Diktatoren, Autokraten, was es auch immer da gibt, während also alle noch so an das Böse da draußen denken, will Jesus eigentlich was ganz anderes sagen. Er will sagen, dasselbe steckt auch in euch, steckt in uns. Das hockt in euren Herzen, das verdirbt euren Charakter, das treibt euch zum Bösen. Seht nur, was gerade los war bei Johannes und bei Jakobus. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch bei uns nicht anders. Jesus spricht hier mit seinen engsten Mitarbeitern, mit der Elite mündigen Glaubens quasi. Und sein Fazit: und sie sind nicht besser. Sie sind nicht besser als die da draußen. Wir sind nicht besser. Und wenn wir so sind, dann beschädigt das alles. Also unsere Beziehungen, das, was wir anfassen, unsere Freundschaften, unsere Ehen, unsere Mitarbeit, auch unser Leiten in der Gemeinde und auch unsere Verantwortung im Beruf. Überall und immer wieder kommt es so zum Vorschein: ich will der Größte sein oder der Beste. Und wenn das schon nicht geht, dann wenigstens doch rechts und links vom Chef oder von der Chefin. Ich will Ansehen, ich will Einfluss, ich will Luxus. Machen wir uns nichts vor. Und was sagt Jesus? Die Gemeinde Jesu soll eine Alternative sein. Eine Alternative zu dem, was wir sonst in der Welt erleben. Wir sollen ein Kontrast sein. Das Leben mit Gott quasi wie so ein Gegenentwurf. Wir sollen, so steht es im Korintherbrief, ein lesbarer Brief Christi sein. Ein einladender Brief Christi sollen wir sein. Und Jesus schaut auf Jakobus und Johannes und er sieht den Ärger auch bei Petrus und bei Andreas. Und er muss feststellen: ja, bei euch ist es wirklich nicht anders. Ihr seid gefangen in eurer Sucht nach Größe und Einfluss. Kommen wir zum Zweiten, zur Therapie. Wie sieht die aus? Die Therapie, die Jesus vorschlägt, die geht nicht so: dann strengt euch gefälligst mehr an, gebt euch mal mehr Mühe, bessere Menschen zu werden, arbeitet fleißig an eurem Charakter. Diese Idee, bessere Menschen zu werden, ist ja irgendwie unkaputtbar, auch in der Christenheit. Christsein also bedeutet, so denken manche, sich mehr Mühe zu geben, ein guter Mensch zu werden, nur eben, dass sich das mehr Mühe geben eben in der Regel nicht hilft. Wir können einfach nicht den Schalter in unserem Herzen umlegen und beschließen, dass wir fortan bessere Menschen werden. Dass wir eben nicht mehr so machtverliebt sind, nicht mehr so in uns selbst verdreht, sondern beziehungsfähig, liebevoll, dienstbereit, demütig und bescheiden sind. Und noch etwas anders formuliert: wir sind nicht frei, die Richtung unseres Wollens einfach so zu ändern. Dazu muss und dazu müsste erheblich mehr passieren. Was also sollte passieren? Die Therapie lautet: wir brauchen den Dienst eines besonderen Dieners. Und das ist eine radikale Therapie. Jetzt kommt einer von ganz oben auf diese Erde herab. Er steigt von oben ganz tief hinab. Wir können jetzt die Frage vom Anfang nochmal stellen. Wir können uns mit ein bisschen Fantasie vielleicht auch hineindenken, wie der Vater im Himmel seinen Sohn fragt: was willst du denn einmal werden, wenn du klein wirst? Und der Sohn, dass er bald klein werden wird, ein Kind in der Krippe, der sagt: ich möchte ein Diener werden. Ich will nicht nach Thronen und nicht nach Podesten streben. Ich komme, um zu dienen, vom ersten bis zum letzten Tag. Und genau so ist es dann gekommen. Als der Große ganz klein wurde, wurde er ein Diener. Und er wurde es nicht, weil er es musste. Nein, er wollte es. Und da dürfen wir gerne einmal staunen über Jesus. Es ist sein Wesen. Es ist in seinem Herzen. Eben, er ist der Mächtigste, aber er ist ein Diener aus Passion. Und das mit voller Leidenschaft. Er kommt und er dient. Und man sieht es auch an seinem Umgang mit den Jüngern. Er beruft sie, er lässt sie in seiner Nähe leben, er zeigt ihnen alles, was wichtig ist, er redet mit ihnen, er ermutigt sie, er korrigiert sie auch immer wieder. Warum? Damit sie stark werden, damit sie ihre Gaben entfalten können, damit manches in ihnen auch heil werden kann, damit sie überhaupt brauchbar werden für den Auftrag, den er für sie vorbereitet hat. aber er macht es, indem er ihnen dient. Und da muss er manches einstecken, da muss er manches ertragen. Er erträgt ihre Blindheit, er erträgt ihre Sturheit, er erträgt auch ihr Versagen, ihr Misstrauen, das da ist. Er erträgt es auch, dass er wenig an Anerkennung zurückbekommt oder an Feedback. Da sollen Sie nur mal zuhören für ein paar Minuten und dann schwafeln Sie über Podeste im Himmel und wer dann welchen Platz einnimmt. Oder in einer schweren Stunde sollen Sie einfach mal eine Stunde lang mit ihm wach sein, mit ihm zusammen beten. Was machen Sie? Sie schlafen ein. Auch das erträgt er. Er erträgt es, dass Sie nichts anderes im Sinn haben, als groß herauszukommen. Aber so allmählich tut sich was bei Ihnen. Sie fangen an zu verstehen, sie machen manches schon richtig im Umgang mit Menschen. Erbarmen und Liebe, die von Jesus ausgehen, die färben so allmählich auf sie ab. Und das passiert, weil einer ihnen dient. Sie gehen bei Jesus in die Schule und es wirkt. Und es ist doch nicht genug. Jesus ist ein Diener, nicht nur allein eben als Lehrer seiner Jünger. Nein, es geht weiter. Damit es anders wird in ihnen, muss er eben diesen tödlichen Kelch auch trinken und mit einer furchtbaren Taufe getauft werden. Er musste, so sagt er es, sein Leben hingeben. Und das war eigentlich der konsequenteste Dienst, den er tut. Klein wurde er, dienen wollte er und er musste auch leiden. Es wird alles von Markus eben hier nur so angedeutet im Text, dass Jesus leidet, dass er von Menschen im Stich gelassen und abgelehnt wird, ja, dass er sogar gehasst wird und am Ende ermordet wird. Das ist sein größter Dienst. Er gibt sein Leben und kauft uns frei. Und er sagt damit, unterschätzt bitte nie, wie es um euch steht. Unterschätzt bitte nie, dass ihr gefangen, dass ihr versklavt und verloren seid unter einer furchtbaren Gewalt. Euch auszulösen, euch freizukaufen, wir haben es eben auch gesungen, das kostet den höchsten Preis. Hier ist nichts mit Geld und Gut getan. Es muss einer für euch das Leben hingeben. Das Leben dieses einen Gerechten, der nicht groß blieb, sondern der klein wurde, und er sogar als seine Bestimmung ansah, mit seiner Passion zu dienen. Sein Leben ist der Preis, der gezahlt werden muss. Und das ist das, was Jesus tut. Und so dient er eigentlich bis zum Ende. Und er zeigt uns im Bild der Gefangenschaft und des unermesslichen Lösegeldes, zeigt er uns seine grenzenlose Liebe. Und darum geht es. Gottes grenzenlose Liebe zu uns, dass wir es dem Schöpfer dieser Erde, dass wir es dem Vater im Himmel wert sind, dass das Größte in seinem Leben ganz klein wird und dass sein Sohn am liebsten dient bis zum Tod. Und da stellt sich so die Frage, kennen wir ihn? Kennen wir diesen Jesus? Haben wir den schon kennengelernt? In meinen Augen ist er der radikal Gnädige. Du musst und kannst dir seine Gnade nicht verdienen. Du musst ihm auch nicht imponieren, darum geht's gar nicht. Du meinst, deine Sünde könnte ihn vielleicht stoppen und aufhalten. Du meinst, deine Schwäche sei vielleicht zu groß für ihn. Er ist der Überwinder. Seine Entschiedenheit, dich zu lieben, die ist größer als deine Lauheit. Und deshalb ist Jesus für mich so anders, so schwer zu fassen, weil er eben dieser radikal Gnädige ist. Ein dritter Gedanke, die allmähliche Heilung des Herzens. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil es in meinen Augen ein Prozess ist, so eine allmähliche Heilung unseres Herzens in kleinen Schritten und manchmal sogar auch mit Rückfällen. Johannes und Jakobus sind immer noch in der Nähe. Die finden Throne ganz schick, Einfluss, Ansehen, Luxus, gefällt ihnen. Aber es tut sich was. Da ist so ein neuer Sinn in ihnen. Sie fangen an zu verstehen, wie erfüllend und auch wie fruchtbar ein Leben sein kann, das dem Dienen verschrieben ist. Vielleicht antworten Sie jetzt auf unsere klassische Frage, was möchtet ihr denn einmal werden? So, ich möchte ein Mensch werden, der anderen dient. Ich möchte Jesus auf dieser Spur folgen. Ich möchte Teil seiner Gemeinde sein, die eine Alternative ist zu dem, was wir sonst tagtäglich in den Nachrichten sehen. Ein Ort, an dem der Takt vom Dienst bestimmt ist und nicht vom Ehrgeiz und nicht vom Drang, oben zu stehen und andere unter sich zu haben. Wir merken, Jesus tut hier was Provokatives. Und es geht immer noch um Größe. Nur die Frage ist, wie wir Größe definieren. Na klar, Größe ist, auf dem Chefsessel zu sitzen. Größe ist Ansehen, Einfluss, Luxus. Nein, sagt Jesus, so ist es nicht. Das war einmal. Und Jesus fragt uns noch einmal, bitte definiere Größe. Und jetzt dämmert es in den Jüngern. Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe und Größe ist Dienst. Und ich versuche das so mal so ein bisschen zu buchstabieren, wie das im Alltag aussehen könnte. Dietrich Bonhoeffer hat ein tolles Buch geschrieben vor einigen Jahrzehnten, das heißt Gemeinsames Leben. Der eine oder andere wird es kennen, ich glaube, es ist das am meisten verkaufte Buch von ihm. Und da sind so 4 Tipps drin in diesem Buch. Also viele andere gute Sachen auch noch, aber ich will so 4 Dinge für den Bereich Beziehungen da mal herausfiltern. Und da geht es um den Dienst, den wir einander tun. Was passiert also, wenn unser Herz zu heilen beginnt? Was ändert sich also, wenn wir lernen, dass Größe darin besteht, einander zu dienen? Und Bonhoeffer sagt da ganz schlicht, es sind 4 einfache Dinge, mit denen wir uns oft recht schwer tun. Nämlich das Erste, wir hören zu. Bonhoeffer sagt, der erste Dienst ist, dass einer den anderen anhört. Anhören, also zuhören, kann ein großer Dienst sein. Und ich weiß, wie viele sich danach sehnen, endlich ein offenes Ohr zu finden. Einen, der hinsieht, der aufmerksam ist und nachfragt. Und dann eine weitere Nachfrage stellt und geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er endlich wieder selbst reden darf. Zuhören ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Und ich merke es selber, es fällt mir manchmal schwer zuzuhören. Ich erzähle lieber. Wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, erzähle ich lieber, als dass ich zuhöre. Das Zweite, wir helfen einander. Bonhoeffer sagt, der zweite Dienst ist die tätige Hilfsbereitschaft in den kleinen Dingen des Alltags. Und er fragt, lässt du dich unterbrechen, wenn ein anderer etwas braucht? Oder sind deine Sachen immer so unglaublich wichtig, dass niemand dich stören darf? Einander helfen ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Das Dritte, einander tragen. Da schreibt Bonhoeffer, der dritte Dienst besteht darin, beim anderen zu bleiben, auch wenn er eine Last ist. Wenn er seltsam, schwierig, schwach, überfordert, ängstlich, unzulänglich, ja sogar schuldig ist. Das lernen wir bei Jesus. Wir tragen nicht nur die Lasten des anderen, sondern wir tragen den anderen als Last. Das schließt also täglich mit ein, meinem Nächsten zu vergeben. Einander tragen fördert Beziehungen, einander nicht vergeben zerstört Beziehungen und zerstört sogar Gemeinden. Und das Vierte, wir sagen einander das Wort Gottes. Bonhoeffer schreibt, der vierte Dienst besteht darin, einander zu trösten und auch zu ermahnen, wenn es nötig ist. Wir sollen den anderen also nicht so sehr fürchten, dass wir uns nicht trauen, ihm das Nötige zu sagen. Wir sollen daran denken, der andere ist ein Mensch, der Gnade braucht. Und er ist ein Mensch, dessen Herz gerade anfängt zu heilen. Egal wie groß er ist. Er braucht es. Ich denke, es wäre ein fataler Irrtum, wenn wir Jesus so verstünden, dass nun jeder Ehrgeiz im Leben etwas zu werden, verboten wäre. Dass man sagen würde, werde bloß nicht Ärztin, lass dich bloß nicht ins Stadtparlament oder in den Landtag oder wo auch immer hin wählen und engagiere dich nicht politisch oder und gründe auf gar keinen Fall ein erfolgreiches Unternehmen. Darum geht's nicht. Da würden wir Jesus falsch verstehen. In christlicher Demut werde etwas ganz Geringes. So ist es nicht gemeint, sondern die Antwort auf die Frage, was willst du einmal werden, müsste dann lauten, ja, nichts Besonderes. Also so ist es nicht gemeint, dann wird man das falsch verstehen. Sondern Jesus verbietet ja nicht, groß zu werden, groß werden zu wollen. Sondern Jesus definiert groß werden wollen nur komplett anders. Das heißt, wir sollen etwas aus unseren Begabungen machen, das, was Gott in uns hineingelegt hat. Er lädt uns ein, Verantwortung im Beruf zu übernehmen. Und wenn es eine Abteilungsleiterposition ist oder was es auch immer ist, Bereichsleitung oder ja, einer bestimmten Niederlassung vorzustehen, wie auch immer, Betriebsleiter, egal. Also wir sind dazu eingeladen, unsere Gaben an unserem Arbeitsplatz einzubringen. Jesus geht es vielmehr darum, dass unser Herz am richtigen Fleck ist. Es geht ihm weniger als um den Beruf, ob ich jetzt Ärztin, Feuerwehrmann, Altenpflegerin, Pilot, Selbstständige, egal, werde, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, was da in meinem Herzen drin ist. Die Hauptsache ist, dass wir in dem, was wir tun, eben den Menschen dienen, die uns anvertraut sind. Auch wenn wir personelle Verantwortung haben für viele Menschen. Und genauso, denke ich, ist es auch in der Gemeinde, im Bereich Gemeindeleitung. Also ich bin von der Idee guter Leitung felsenfest überzeugt, dass nämlich gute Leitung die Menschen in ihrem Umfeld so fördert, dass sie wachsen, dass sie stark werden und dass sie Herausforderungen meistern. Also auch von dem Gedanken der dienenden Leiterschaft. Woran würde man einen Chef erkennen, der dient? Oder eine Chefin, die dient? Wenn die Leute sich morgens an der Kaffeemaschine treffen und sich unterhalten, und meistens geht es ja dann auch um die Vorgesetzten, und wenn die Leute dann sagen würden, ja, der Chef oder die Chefin hat Zeit für mich, die hört mir zu, ohne irgendwie dazwischen zu reden. Der Chef oder die Chefin unterstützt mich in meiner Aufgabe, in meinem Projekt, sie ist großzügig, wenn ich eine Auszeit brauche, und sie feiert meine Erfolge als meine Erfolge und nicht als ihre. Und mir wird Verantwortung anvertraut und übertragen. Zum Schluss, definiere Größe. Größe ist Dienen. Und an der gemeindlichen Kaffeemaschine wird vielleicht, unterhält man sich auch mal, oder am nachher Bistro draußen drinnen, wo auch immer, auch da wird ab und zu über Leitung geredet. Auch da wird die Leitung geschätzt, die vorangeht und die andere fördert, die zuhört und die entscheidet, die den Kurs hält und auch Neues zulässt, eben, wie schon gesagt, dienende Leiterschaft. Und das Interessante ist ja, das Wort dienen, das hat mit Tischdienst zu tun. Und in der Antike, ob man das glaubt jetzt oder nicht, haben die vornehmen Gäste gerne mal so ihre fettigen Haare, ihre fettigen Finger an den langen Haaren der Diener abgeputzt. Das kann dann auch mal passieren. Also gut, besser ist dann, wenn man kurze Haare hat. Auch dann, das kann uns im übertragenen Sinne einfach mal passieren. Also dienen braucht Demut. Also dienen heißt eben Zeit und Kraft opfern. Manchmal ist man dann auch einsam, das passiert auch, muss Entscheidungen vertreten. Manchmal muss man auch den Dreck aufkehren. Aber jetzt die Schlussfrage, die ich euch mitgeben will. Wenn ihr gefragt werdet, was wollt ihr in Zukunft werden? Oder wenn ihr euch mal selber fragt, was wäre eure Antwort? Sieht sie vielleicht so aus? Ich möchte groß werden, indem ich anderen diene. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, Jesus, danke, dass du uns so wunderbar schon gedient hast und auch weiterhin dienst. Du bist ein Vorbild darin und wir freuen uns darüber, dass du die ganze Schuld von uns auf dich genommen hast, dass du dein Leben hingegeben hast für uns, und dafür danken wir dir von Herzen. Und du weißt, wo wir stehen in unserer Ausbildung als Diener. Ich will dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir da vorankommen, dass wir in unseren Familien, in der Gemeinde, in der Mitarbeit, aber auch am Arbeitsplatz anderen Menschen zuhören können, dass wir ihnen dienen können, dass wir nicht über ihnen stehen wollen, sondern dass wir sie fördern und voranbringen wollen. Gib uns dazu deinen Geist und deine Kraft. Amen.